Ja, die erste Lesung für heute Nachmittag steht im Markus-Evangelium im 10. Kapitel, die Verse 2 bis 12. Da traten die Pharisäer herzu und fragten ihn, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden. Und sie versuchten ihn damit. Er antwortete ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sagten, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus antwortete ihnen, wegen eurer Herzenshärte hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Anfang der Schöpfung an hat sie Gott geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht zwei, sondern ein Leib. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und im Haus befragten ihn seine Jünger nochmals darüber. Und er sagte zu ihnen, wer sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sich eine Frau von ihrem Mann scheidet und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, dein Wort besteht für immer. Es ist größer als wir. Und so bitten wir dich, dass du nun dein Reich durch dein Wort aufbaust, dass du uns zurüstest für ein heiliges Leben. Und dass wir ganz nach deinem Willen leben möchten. Verändere du dazu unsere Herzen, unsere Sinne und unser Denken. In Jesu Namen. Amen. Am Ende der Zeit steht ein Hochzeitsfest. Das ist die gute Botschaft der Bibel. Der Bräutigam Jesus wird seine Braut, die christliche Gemeinde, heiraten und beide werden die Ewigkeit miteinander verbringen. In der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist. Dieses Bild durchzieht die Bibel wie einen roten Strang. Dieses Bibelziel soll auch in jeder menschlichen Ehe zum Ausdruck kommen. Und in diesem Kontext verstehen wir auch die biblische Lehre von Scheidung und von Wiederheirat am besten. Bevor wir einsteigen, kurz ein paar Worte dazu, warum dieses Thema auf dem Predigtprogramm steht. Zum einen war es in Markus 10 aufgetaucht und wir konnten uns im Rahmen der Predigtreihe nicht ausgiebig damit beschäftigen. Zum anderen ist es natürlich gesellschaftlich relevant. Ob wir es mögen oder nicht, Scheidung ist Teil unserer Lebenswirklichkeit und vielleicht sogar Teil deiner Lebenswirklichkeit. Ein schmerzhafter Teil vielleicht. Jedes Jahr werden etwa 150.000 Ehen in Deutschland geschieden. Auch in unserer Mitte sind nicht wenige von Scheidung betroffen. Wie gehen wir damit um? Manche haben sich entschlossen, unverheiratet zu bleiben. Andere streben erneut eine Heirat an. Was ist richtig? Aber bevor wir uns anschauen wollen, was die Bibel dazu sagt, wollen wir uns kurz mit den Konsequenzen von Scheidung beschäftigen. Was sind die Konsequenzen von Scheidung? Das ist unser erster Punkt. Aus den enormen Scheidungszahlen könnte man vielleicht schließen, dass Scheidungen für Ehepartner und Kinder einfacher werden. Eine Studie aus den USA zeigt allerdings, dass die hohen Zahlen nirgendwo zu einer Gewöhnung führen, sondern im Gegenteil. Es führt zu großen psychischen Konsequenzen für nicht nur den Einzelnen, sondern für die ganze Gesellschaft. Viele geschiedene Männer und Frauen bleiben auch lange danach, viele Jahre danach, von einer tiefsitzenden Furcht vor dem Alleinsein getroffen. Eine große Zahl von ihnen empfindet viele Jahre später noch eine tiefsitzende Wut auf ihren vorherigen Ehepartner. Nicht immer sind sie sich dessen bewusst. Und nur in einem von 7 Fällen konnten geschiedene Partner danach eine stabile zweite Ehe aufbauen. Auch Kinder leiden oft massiv unter den Folgen einer Scheidung. Sie fühlen sich verlassen, einsam, empfinden ein intensives Gefühl von Ablehnung dessen, der die Ehe verlassen hat, die Familie verlassen hat. Und nicht selten empfinden auch sie eine tiefe Wut, aber oft tief drinnen im Verborgenen, weil sie ihre Eltern nicht unglücklich machen möchten. Jungs fällt es schwer, ein positives Bild ihrer Männlichkeit zu entwickeln. Mädchen fühlen sich oft zutiefst verletzt und unsicher in ihrer Beziehung mit Männern. Es gibt unzählige Konsequenzen und das sind nur einige. Natürlich stammen diese Einblicke aus den USA, sind vielleicht nicht eins zu eins auf unseren Kontext übertragbar und nur nebenbei, sie stammen aus einem kürzlich erschienenen Buch von Wayne Grudem mit dem Titel What the Bible Says About Divorce and Remarriage. Das kann ich nur empfehlen. Diese Konsequenzen, die er nennt in diesem Buch, müssen auch nicht unweigerlich eintreten, aber der Schluss ist gerechtfertigt, dass Kinder und Erwachsene im Normalfall großen Schaden von einer Scheidung davontragen und viel Heilung brauchen werden. Und wenn du davon betroffen bist und Heilung suchst, dann möchte ich dich ermutigen, in der Gemeinde das Gespräch zu suchen und in der Gemeinde Heilung anzustreben. Angesichts der tiefen Einschnitte, die eine Scheidung mit sich bringt, wird uns Gottes Perspektive auf Scheidung nicht überraschen. Das ist unser nächster Punkt, Gottes Perspektive auf Scheidung. Gott will, dass Menschen geborgen in gegenseitiger Liebe aufwachsen und auch als Erwachsene in dieser Gemeinschaft von Liebe und Annahme weiter aufblühen und reifen. Der Platz in der Schöpfung, den Gott dafür geschaffen hat, ist die Familie. Und der Prophet Malachi bringt deshalb Gottes Perspektive auf Scheidung in den folgenden Worten sehr prägnant zum Ausdruck. In Malachi 2, Vers 16 sagt er, ich hasse die Ehescheidung. Ich hasse die Ehescheidung, sagt der Herr, der Gott Israels. Gott hasst Scheidung aus mehreren Gründen. Erstens, weil sie seinem guten Plan für Ehe und Familie widerspricht. Und zweitens, weil sie seinem guten Plan für diese Welt widerspricht, dem Hochzeitsfest am Ende der Zeit. Schauen wir uns vielleicht Gottes guten Plan für Ehe und Familie etwas genauer an. Auch Jesus argumentiert in Markus 10 mit diesem guten Plan Gottes gegen die Vorstellung der Pharisäer. Wenn wir in Vers 2 einsteigen, dort fragen ihn einige Pharisäer, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden. Das ist etwas asymmetrisch, der damaligen Zeit entsprechend. Der genaue Anlass wird nicht genannt, aber wir erfahren, dass sie ihn damit versuchen wollten. Vielleicht wollten sie Jesus in seinen eigenen Worten fangen, um ihn bei König Herodes anschwärzen zu können. Schließlich war Johannes der Täufer nur einige Kapitel davor von König Herodes, Antipas, eingekerkert und schließlich auch hingerichtet worden, weil er den König für seine Scheidung und seine Wiederheirat zurechtgewiesen hatte. Vielleicht wollen sie ihn einfach anschwärzen. Vielleicht wollen die Pharisäer aber auch Jesus bei der Bevölkerung in Misskredit bringen. Auch für sie ist Scheidung generell akzeptabel und das Gesetz des Mose beinhaltet eine Regelung für Scheidungen. Und darauf spielt Jesus ja auch an, wenn er sagt, was hat euch Mose geboten? Die Pharisäer antworten darauf mit einer Zusammenfassung der Regelung, die wir in 5. Mose 24 finden. Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden, sagen sie in Vers 4. Auf den ersten Blick scheint Scheidung also legitim. Wenn das Gesetz es zulässt, dann muss es doch auch erlaubt sein. Uneinigkeit bestand damals lediglich darüber, unter welchen Bedingungen sie zulässig ist. Und in dieser Hinsicht gab es zwei große Pole, sage ich mal, zwei Interpretationen des Gesetzes. Für die Schule des Schamai war der einzig zulässige Grund sexuelle Unmoral der Frau. Für die Schule des Hillel war dagegen schon ein schlecht zubereitetes Essen ein Scheidungsgrund für den Mann. Was für eine Motivation, ein gutes Essen auf den Tisch zu bringen. Ein Essen als Scheidungsgrund für den Mann. Und darüber hinaus gibt es ein weiteres Extrem. Rabbi Akiba war der Auffassung, dass es schon ausreichte, wenn man eine hübschere Frau gefunden hatte. Wenn man irgendetwas an der Frau findet, was ihm nicht passt, ist Scheidung legitim. Das sind die Auslegungen des jüdischen Gesetzes. Das Spektrum zur Zeit Jesu war riesig, zumindest für die Männer. Das Problem mit der pharisäischen Debatte liegt eigentlich offensichtlich vor Augen, wenn wir es sehen wollen. Und Jesus zeigt, was an dieser Debatte eigentlich schiefläuft. Sie dreht sich um Regeln und Rechte zur Scheidung. Gottes eigentliche Intention kommt gar nicht mehr zum Ausdruck. Im Zentrum steht der Mensch und sein Wille, insbesondere der Mann. Was die Pharisäer in ihrem Eifer dagegen vergessen haben, ist der Grund und Ursprung jeder Scheidung. Und darauf weist Jesus in Vers 5 hin, es ist die Herzenshärte der Menschen. Er schreibt in Vers 5, er sagt in Vers 5, wegen eurer Herzenshärte hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Anfang der Schöpfung, mit anderen Worten, Gottes Intention war eine ganz andere. Gott hat sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein, so sind sie nun nicht zwei, sondern ein Leib. Jesus zitiert aus dem ersten Buch Mose und er argumentiert, dass Gottes Schöpferwort bei der Eheschließung etwas Neues schafft. Sein Wort schafft eine Einheit aus Mann und Frau, die davor nicht da war, zu einem Fleisch. Gott erklärt sie zu einer Einheit und dieser Vorgang ist in der Schöpfung verankert. Mit anderen Worten, er beschränkt sich nicht auf Gottes Volk. Er ist auch nicht abhängig davon, ob man sich dessen bewusst ist oder ob Gott in der Trauungszeremonie explizit erwähnt wurde. Für jede Ehe gilt, Gott hat Mann und Frau eins gemacht. In der Ehe soll sich damit Gottes Charakter, Gottes selbstlose, liebevolle Treue widerspiegeln. Seine Beziehung in der Dreieinigkeit, darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Dafür macht Gott sie zu einem Fleisch. Und Jesus fragt implizit in Vers 9, wie kann ein Mensch das zerstören? Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und angesichts dieses unglaublich hohen Stellenwerts der Ehe muss man sogar fragen, ist Scheidung überhaupt möglich? Ist Scheidung möglich? Und vielleicht stellen die Jünger diese Frage später in Vers 10. Als sie wieder zu Hause sind, die Jünger befragten ihn nochmals darüber. Offensichtlich gibt es noch Klärungsbedarf, aber Jesus qualifiziert seine Aussage nicht etwa, die er vorher gegenüber den Pharisäern gemacht hat, sondern er verstärkt sie eher noch. Vers 11, wer sich von seiner Ehefrau scheidet und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch gegen sie. Und wenn sich eine Frau von ihrem Mann scheidet und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Ein Scheidebrief, sagt Jesus, macht deine Ehe nicht ungültig. In Gottes Augen sind sie weiterhin ein Fleisch und jede Wiederheirat bedeutet aus Gottes Perspektive automatisch Ehebruch. Und in Matthäus 5, Vers 32, den habt ihr hier auch auf eurem Zettel, finden wir dazu eine weitere Zuspitzung. Dort sagt Jesus, ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei den Wege in Ehebruch, der macht, dass sie Ehebruch begeht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Aber manchmal wird dieser Vers dahingehend verstanden, dass Scheidung und Ehebruch gleichgesetzt wird. Aber diese Bedeutung ist unwahrscheinlich. Schließlich findet noch ein Schritt dazwischen. Statt eher meint Jesus damit, dass der Mann die Frau im gesellschaftlichen Kontext damals zur Wiederheirat zwingt. So macht er, dass sie Ehebruch begeht. Ja, der letzte Satz verstärkt das auch noch einmal. Wer eine Geschiedene heiratet, bricht nicht seine eigene Ehe, sondern ihre Ehe, weil Gott sie weiterhin als verheiratet betrachtet. Allein für sich betrachtet könnte man also schließen, dass Scheidung und deshalb auch Wiederheirat grundsätzlich unmöglich sind. Und als Grund wird dafür oft genannt, dass ein Ehebund grundsätzlich unauflösbar ist, es sei denn durch den Tod einer der Partner. Diese Annahme, dass die Einfleischeinheit unauflösbar ist, erscheint mir allerdings aus mehreren Gründen trotzdem unwahrscheinlich. Zum einen sagt Jesus nicht, was Gott zusammengefügt hat, kann der Mensch nicht scheiden, sondern soll der Mensch nicht scheiden. Scheidung entspricht nie Gottes Willen. Das kann ich nicht überbetonen, aber Jesus sagt nicht, dass die Einheit aus einem Fleisch nicht zerstört werden kann. Unter welchen Bedingungen müsste man sich noch genau anschauen. Ein weiterer Punkt stammt aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 6. Nicht den Abschnitt, den wir hier haben, sondern Kapitel 6. Dort wird die Verbindung eines Mannes mit einer Prostituierten als ein Fleisch werden bezeichnet. Das heißt nicht, dass sie verheiratet sind, das heißt nicht, dass sie untrennlich verbunden sind, aber trotzdem wird es als eine Einfleischwerdung bezeichnet. Und auch die ist auflösbar. Ein weiterer Punkt ist gegen Unauflösbarkeit, dass der Ehepunkt im Alten Testament auflösbar ist, und zwar aufgrund von Herzenshärte und gegen Gottes Willen, aber eben nicht unauflösbar dargestellt wird. Es gäbe hier sicherlich noch mehr zu sagen, aber ich will zusammenfassend einfach meine Einschätzung aufgrund dieser Punkte, die ich genannt habe, weitergeben, dass die Bibel doch sehr deutlich davon spricht, dass man eine Ehe nicht auflösen darf, aber daraus folgt nicht zwangsläufig, dass eine Ehe immer unauflösbar ist. Und deshalb wollen wir uns als nächstes den christlichen Konsens der letzten Jahrhunderte anschauen, der sich herauskristallisiert hat, dazu, wann Scheidung und Wiederheirat möglich ist. Nicht, wann sie geboten ist, sondern wann sie möglich ist. Im Neuen Testament finden sich zwei Voraussetzungen, unter denen Scheidung möglicherweise erlaubt ist. Nämlich erstens sexuelles Fehlverhalten und zweitens, wenn ein nichtchristlicher Ehepartner den christlichen Partner verlässt. Das sind die zwei Ausnahmen, die meistens genannt werden. Schauen wir uns zuerst sexuelles Fehlverhalten an. Matthäus 5, 32 und in Kapitel 19, Vers 9 sagt Jesus das Gleiche: Wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Hurerei. Und dahinter steht sexuelles Fehlverhalten. Und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Also vorneweg eine Bemerkung dazu, dass Jesus hier zwar nur von der Frau spricht, aber aus der Parallelstelle in Markus 10 wurde ja schon deutlich, dass das Gleiche in beide Richtungen gilt. Ja, die gleiche Aussage gilt für Mann und Frau gleichermaßen. Von entscheidender Bedeutung für eine zulässige Scheidung ist möglicherweise laut Matthäus 5, 32 der Einschub, es sei denn wegen Hurerei. Das Wort Hurerei müssen wir uns an der Stelle genauer anschauen. Es ist die Übersetzung des griechischen Wortes Porneia. Porneia, davon haben wir das Wort Pornografie. Und Porneia hat entsprechend eine sehr breite Bedeutung. Gemeint ist jede Form von sexueller Unmoral. Also er steht zum Beispiel für Sex vor der Ehe, aber auch generell für außerehelichen Geschlechtsverkehr, einschließlich Prostitution, Inzest, Homosexualität und andere Praktiken, die ich jetzt gar nicht namentlich nennen will, gehören nach biblischem Verständnis ebenfalls dazu. Manchmal wird Porneia in diesem Vers oder diesen Versen allein als vorehelicher Geschlechtsverkehr aufgefasst und dann würde es bedeuten, dass dieser Grund keine Begründung für eine Scheidung in der Ehe ist, sondern nur davor. Wenn zum Beispiel wie Josef mit Maria vor der Ehe sich herausstellt, dass die Verlobte vor der Ehe mit einem anderen geschlafen haben muss, sonst wäre sie ja nicht schwanger. Das Problem mit dieser engen Auslegung ist allerdings, dass der Begriff Porneia ein viel breiteres Spektrum abdeckt und auch im Kontext nicht auf diese eine Bedeutung verengt wird. In Matthäus 19 kommt zu diesem Einwand noch hinzu, dass die Pharisäer fragen, ob man sich aus irgendeinem Grund scheiden lassen dürfe. Sie nehmen also die Position von Hillel ein, wenn man so will, während die Ausnahme nur wegen Hurerei dem Standpunkt von Schamai entspricht. Also wenn Jesus nur vorehelichen Sex gemeint hätte, wäre dieser Einschub im damaligen Kontext völlig missverständlich gewesen. An dieser Stelle kommt allerdings ein großes Aber. Denn selbst wenn Jesus hier sagt, dass bestimmtes sexuelles Fehlverhalten diese Ein-Fleisch-Verbindung zwischen Mann und Frau tatsächlich so sehr beeinträchtigt, dass Scheidung zulässig wird, und wie gesagt, das halte ich für die wahrscheinlichere, das wahrscheinlichere Verständnis, dann geht aus dem Zusammenhang aber auch unmissverständlich hervor, dass Scheidung selbst unter solchen Umständen nie das erste Ziel sein sollte. Denn sonst haben wir Gottes Intention schon wieder vergessen. Eine Situation, in der ein Partner mit der Untreue des anderen konfrontiert wird, ist unglaublich schmerzhaft. Wenn du in dieser Situation bist, dann weißt du das besser als ich. Und das braucht viel, viel Zeit und viel Energie von beiden Seiten, um das durchzuarbeiten. Und natürlich erfordert es auch die Bereitwilligkeit beider Seiten. Aber wenn man anhand dieser Stelle auf das eigene Recht auf Scheidung pochen würde, dann hätte man den gleichen Fehler gemacht wie die Pharisäer. Man hätte Gottes Intention aus den Augen verloren und man müsste sich letztlich fragen, ist mein eigenes Herz hart? Wenn der untreue Partner Reue zeigt, Vergebung sucht, wenn er glaubhaft Versöhnung anstrebt, dann kann der treu gebliebene Partner sie aus christlicher Seite kaum zurückhalten. Das ist meine Einstellung. Es ist möglich, dass eine Ehe daran in die Brüche geht. Aber dann ist es tatsächlich auch Herzenshärte auf beiden Seiten. Dem müssen wir ins Gesicht sehen. So viel zum ersten Grund. Der zweite Grund stammt aus 1. Korinther 7 und Johann wird diese Stelle zuerst für uns lesen.
Ja, 1. Korinther 7, die Verse 10 bis 16. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, sondern der Herr, dass die Frau sich nicht vom Manne scheide. Wenn sie aber schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann. Und dass der Mann seine Frau nicht entlasse. Den anderen aber sage ich, nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und es gefällt ihr, bei ihm zu wohnen, der scheide sich nicht von ihr. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, die scheide sich nicht von ihm. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so lass ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden, denn zum Frieden hat Gott uns berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder du, Mann, was weißt du, ob du die Frau retten wirst? Worte des lebendigen Gottes.
Der zweite Grund, den finden wir in Vers 15 in der Lesung, die Johann gerade gelesen hat, nämlich wenn ein nichtchristlicher Ehepartner die Ehe dauerhaft verlässt. Dieser Bibelabschnitt, wenn wir ihn uns als Ganzes anschauen, behandelt zwei verschiedene Situationen. In den Versen 10 und 11 wiederholt Paulus die Worte von Jesus aus dem Markus-Evangelium, wonach Scheidung für zwei Christen letztlich keine Option darstellt. Er zeigt außerdem auf, wie Christen sich im Fall einer Scheidung verhalten sollten, nämlich Vers 11, wenn sie schon geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet. Versöhne sich mit dem Mann. Und der Mann soll gleichermaßen seine Frau nicht entlassen. Also hier sehen wir noch einmal, was wir uns schon erarbeitet haben, nämlich dass Gott eine Scheidung zwischen zwei christlichen Ehepartnern nie als legitim ansieht. Deshalb sollen Geschiedene unverheiratet bleiben, weil sie sonst laut Matthäus 5, 31 Ehebruch begehen würden. Und das scheint, wie gesagt, den vorherigen Punkt zu bestätigen, dass im Fall von Ehebruch kaum eine Scheidung in Frage kommt. Wie aber steht es dann mit einem gemischten Ehepaar? Das ist der zweite Teil dieser Lesung. Laut Vers 12 kann der gläubige Ehepaar sich auch in diesem Fall nicht scheiden lassen, die Scheidung initiieren, solange der ungläubige Partner die Ehe fortführen möchte. Anders sieht es dagegen aus, wenn der Ungläubige sich trennen will, dann kommen wir zum Vers 15 Territorium. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so lass ihn sich scheiden. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden oder wörtlich nicht versklavt. Lass ihn sich scheiden zeigt, dass man gegen diese Scheidung nicht ankämpfen muss oder sogar sollte. Der Christ ist in solchen Fällen nicht gebunden und das heißt, in diesem Fall kann die Scheidung voranschreiten. Allerdings, ich denke vor allem aus dem Grund, dass der gläubige Ehepartner sie auch nicht aufhalten kann. Es gibt keine gemeinschaftliche Basis. Und auch das wird im Kapitel davor vielleicht damit begründet, dass der Gläubige eins mit dem Leib Christi und mit Christus ist im Geist und diese Gemeinschaft besteht nicht mit einem Ungläubigen. Das nur als Gedanke im Hintergrund. Es gibt unterschiedliche Auffassungen darüber, ob nicht gebunden auch bedeutet, frei zu heiraten. Ja, und ich will aus zeitlichen Gründen nicht eingehen, darauf nicht eingehen, sondern ich will nur sagen, dass es nach damaligem Verständnis nur zwei Optionen gegeben hat. Gebunden, das heißt nicht frei zu heiraten, oder ungebunden, also frei zu heiraten. Also am plausibelsten erscheint an dieser Stelle, dass Paulus die Freiheit zur Wiederheirat beinhaltet. Einschließt. Eine gemischte Ehe, in der der Nichtchrist die Initiative zur Scheidung ergreift, ist also der eine Fall, soweit ich sehen kann, biblisch, in dem Scheidung und Wiederheirat tatsächlich möglich ist. Und eine Frage, die sich daraus ergibt, ist, wie steht es dann mit einem Christen, der sich wie ein Nichtchrist verhält? Und auch hierauf will ich nur kurz mit folgenden Überlegungen eingehen. Ich denke, man muss wieder sorgfältig auf das eigene Herz achten, damit es sich nicht verhärtet. Ah, danke für die Warnung. Ich sollte so langsam zum Schluss kommen, glaube ich, heißt das. 16.30 Uhr. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich die Predigt noch zu Ende predige. Man muss sorgfältig auf sein Herz achten, dass es sich nicht verhärtet und man nicht christliches Verhalten vorschnell zum Anlass nimmt, also bei einem Christen vorschnell zum Anlass nimmt, eine Scheidung zu rechtfertigen. Wie gesagt, es geht nicht um die eigenen Rechte und wir alle sind Sünder, auch der andere. Das heißt, manchmal braucht es einfach viel Zeit, um den anderen zur Umkehr zu bewegen. Viel Tränen, viel Gebet. Man kann nicht vorschnell in eine neue Heirat starten oder überhaupt eine Scheidung rechtfertigen, wenn sich jemand als Christ ausgibt. Zweitens, obliegt die Entscheidung, ob jemand dauerhaft als Nichtchrist einzuschätzen ist, auch nicht dem Einzelnen und schon gar nicht dem Ehepartner, der in dieser Hinsicht etwas vorbelastet ist, er obliegt der Gemeinde. Ja, dazu könnt ihr euch 1. Korinther 5 und Matthäus 18, Vers 15 und folgende notieren und die bei Gelegenheit nachlesen. Ein Gemeindeausschluss, das muss man auch hier sagen, hat allerdings immer die Umkehr des Ausgeschlossenen zum Ziel und es ist auch deshalb mit Vorsicht zu genießen, wenn man daraus eine Scheidung rechtfertigen will. Also ich bin hier sehr vorsichtig und sage, dass man muss vorsichtig sein, dass man nicht einen Christen vorschnell als Nichtchristen klassifiziert, damit man seine eigene Scheidung rechtfertigt. Wäre eine furchtbare Herzenshärte, die darin zum Ausdruck kommen würde. Ich denke, an diesen Überlegungen sieht man vor allem eins, nämlich, dass jede Situation irgendwie anders ist. Und jede Situation muss man individuell abwägen. Und ich denke, dazu haben wir Älteste in der Gemeinde, denen man solche Situationen vorträgt, wenn man sich selbst nicht sicher ist. Gott gibt klare Richtlinien, aber wie wir sie im Einzelfall anwenden, dazu brauchen wir viel Weisheit und Gebet. Und viel Weisheit ist auch nötig, wenn wir uns als letzten Punkt Gedanken dazu machen, ob es vielleicht noch andere Gründe für Scheidung gibt. Wie steht es zum Beispiel mit Gewalt, mit Missbrauch in der Ehe oder vielleicht gegenüber den Kindern? Ist dann eine Scheidung erlaubt? Wayne Grudem in dem Buch, das ich vorhin erwähnt hatte, hat sich damit intensiv beschäftigt und wie er erklärt darin, hat er aus exegetischen Gründen seine Position gewechselt. Grudem ist mittlerweile zum Schluss gekommen, dass solche Fälle ebenfalls Scheidung und damit auch Wiederheirat ermöglichen. Und er begründet seinen Seitenwechsel mit seiner Recherche zum Ausdruck in 1. Korinther 5, 7, Vers 15, in solchen Fällen. Das ist ein seltener Ausdruck. Und wenn sich dieser Ausdruck ausschließlich auf die Fälle beziehen würde, die identisch sind mit dem Fall hier, nämlich Nicht-Christ verlässt Christ, dann müsste immer der Singular verwendet werden, die Einzahl. Ja, es müsste eigentlich heißen, in diesem Fall ist ein Bruder oder eine Schwester nicht verpflichtet. Also weil normalerweise die Einzahl verwendet wird, kommt dieser Ausdruck auch sonst nirgendwo in der Bibel vor. Nur hier, einmal. Und aus diesem Grund hat Grudem in außerbiblischen Quellen nach der Bedeutung dieses Ausdrucks geforscht und ist dabei unter anderem bei Philo, einem jüdischen Philosophen, in seinem Leben des Mose fündig geworden. Dort schreibt Philo im Kontext der 10. Plage, beim Auszug aus Ägypten, über die Furcht der Ägypter. Und er schreibt, wie so oft in solchen Fällen, also hier ist der Ausdruck, wie so oft in solchen Fällen dachten sie, dass ihre gegenwärtige Situation nur der Anfang schon von schlimmeren Übeln sei und sie wurden erfüllt von Furcht vor der Vernichtung derer, die noch lebten. Also wir können jetzt nicht auf den Inhalt insgesamt eingehen, aber Grudem schreibt dazu, der Ausdruck in solchen Fällen kann hier nicht auf die konkrete Situation beschränkt sein, weil der Tod des Erstgeborenen nie zuvor geschehen ist. Ja, Philo sortiert die genannte Situation in eine breitere Kategorie ein, wenn er sagt, in solchen Fällen. Und er schließt daraus, dass Paulus seine, also es gibt auch noch andere Stellen, die er zitiert, ich will mich auf die eine beschränken, aber er schließt daraus, dass Paulus seine Aussage in 1. Korinther 7, Vers 15 ebenso auf ähnlich gelagerte Fälle erweitert. Also Fällen, die diesem Fall entsprechen, wenn ein nicht-christlicher Partner das Ziel der Ehe zunichte macht und den christlichen Partner verlässt. Aber auch hier will ich wieder zur Vorsicht aufrufen. Auch hier würde man Gottes Intention für die Ehe missverstehen, wenn man dies als Freifahrschein für Scheidung verstehen würde und sagen würde, ja, dann gibt es ja unzählige Gründe. Das wäre wieder ein Ausdruck von Herzenshärte. Aber es gilt insbesondere für Missbrauch in Ehe und Familie. Denn hier kann man tatsächlich glaubwürdig argumentieren, dass es schlimmer ist, als von einem Nichtchristen verlassen zu werden. Und an der Stelle will ich auch sagen, Missbrauch muss nie erduldet werden. Von niemandem. Und falls du oder deine Kinder sich in einer Missbrauchssituation befinden, dann sprich noch heute eine Vertrauensperson an, hier in der Gemeinde. Und gegebenenfalls, wenn es sich um einen kriminellen Straftatbestand handelt, dann geh zur Polizei und erstatte Anzeige. Einen größeren Gefallen kannst du deinem Partner gar nicht tun. Es geht um den persönlichen Schutz. Und es geht auch darum, dass dein Partner mit seiner Sünde konfrontiert wird und die Gelegenheit zur Umkehr hat. Lass es nicht auf sich beruhen, sondern sprich es an. Man muss natürlich sagen, was diese Frage nach den anderen Gründen angeht, dass es viel an diesem einzigen kleinen Ausdruck in der Bibel abhängt, in solchen Fällen. Und ich muss zugeben, ich möchte mir darüber noch mehr Gedanken machen. Aber zumindest erscheint mir Grudems sorgfältige Auslegung und Recherche an dieser Stelle nicht völlig unplausibel. ja, um es sorgfältig zu sein. Es scheint was dran zu sein. Und ich bin da auch gerne mit euch im Gespräch. Ich denke, heute haben wir uns mit einem herausfordernden Thema befasst und es ist Zeit, zum Schluss zu kommen. Ich hoffe, dass nicht nur für Ehepaare, sondern auch für unverheiratet etwas dabei war. Folgendes sollten wir mitnehmen: Scheidung ist immer Ausdruck von Herzenshärte und Sünde. Manchmal von beiden, manchmal nur von einer Seite, aber Scheidung ist immer eine Tragödie für alle Beteiligten. Sie entspricht nie Gottes Intention. Zweitens gilt für Christen, stellt Scheidung in fast allen Fällen keine Option dar. Die einzige Ausnahme besteht für gemischt christliche, nicht christliche Ehen oder für gleichgelagerte Fälle, in denen ein Partner aufgrund seines Verhaltens von der Gemeinde dauerhaft als Nichtchrist betrachtet werden muss oder wo das Verhalten, und ich denke, in diese Kategorie fällt auch Missbrauch zum Beispiel. Die Voraussetzungen haben wir uns angeschaut. Ich will sie nicht nochmals iterieren. Ich will an der Stelle nur sagen, dass Scheidung nicht geboten ist, sondern in solchen Fällen erlaubt. Und Wiederheirat ist kein Zwang, sondern Paulus hat in solchen Fällen gesagt, wie auch generell für alle Menschen, wenn man um des Reiches Gottes willen ledig bleiben kann, dann soll man es auch tun. Und vielleicht ist es ja in deinem Fall am besten, unverheiratet zu bleiben, weil du damit besser das Evangelium von Gottes Treue, von seiner unverbrüchlichen Treue wiedergeben kannst, als wenn du dich wieder verheiratest. Beides sind Optionen und ich würde sagen, das Singlebleiben ist die, die man bevorzugen sollte, wenn es möglich ist. Aber wir sollten daraus keinen Zwang zur Nichtheirat ableiten, denn Paulus sagt, manchen ist es gegeben, manchen nicht. Und drittens, Scheidung sollte nie aktiv angestrebt werden, ist höchstens die traurige letzte Option für extreme Fälle und oft nur deshalb, um Schlimmeres zu vermeiden. Das Ziel ist wirklich Versöhnung und Vergebung. Um auf einer positiven Note zu enden, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch danach noch Gesprächsbedarf gibt, will ich Folgendes sagen. In einer Zeit, in der Scheidung alltäglicher Teil der gesellschaftlichen Normalität geworden ist, also in der Ehe und Familie zunehmend auch unter Druck geraten, ich denke, in solchen Zeiten stellt authentisch gelebte und nach außen sichtbare christliche Ehe eine Riesenchance dar, wie man der Welt etwas über Gott mitteilen kann. Scheidung macht das alles zunichte. Wir wollen etwas über seine vollkommene Treue, seine selbstlose Liebe, seine immer neue Bereitschaft zu versöhnen und zu vergeben, wiedergeben. Wir wollen seinen wunderbaren Plan, dass er in Jesus Christus in alle Ewigkeit eins mit seinem Volk sein wird, wiedergeben. Christliche Ehe hat Riesenpotenzial für ein missionarisches Leben. Also lasst uns alles tun, um sie zu bewahren. Aber gleichzeitig muss uns bewusst sein, dass wir da in der Hinsicht voll von Gottes Gnade und Barmherzigkeit abhängig sind. Wir können es nicht aus eigener Kraft. Also lasst uns zum Abschluss beten, dass er uns Kraft und Weisheit schenkt, dass die Verheirateten nach diesem Ideal leben und dass die Gemeinde die Verheirateten in ihrer Situation stützt und die Unverheirateten in ihrer. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns mit Markus 10 eine Stelle gegeben, die uns herausfordert, die uns vielleicht auch zutiefst bewegt. Du kennst unsere Herzen und wir möchten dich bitten, dass du uns Weisheit schenkst, wie wir mit dem, was diese Stelle in uns ausgelöst hat, nun auch in Weisheit umgehen, dass wir es im Gespräch miteinander weiter verarbeiten, dass daraus auch keine Trennung in der Gemeinde entsteht, sondern eine größere Einheit, ein größeres Verständnis füreinander und dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen, nämlich Ehe zu stärken, Verheiratete in ihrer Situation zu stärken und auch die Unverheirateten auf die Weise zuzurüsten, dass sie als Unverheiratete in Heiligkeit leben können, so wie die Verheirateten auch. Schenk du uns alles, was wir brauchen als Gemeinde, um in dieser Hinsicht geeint für deinen Willen, eine Wahrheit des Evangeliums aufrechtzustehen und in uns in der Welt sichtbar zu machen. In Jesu Namen. Amen.